Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Olé! Folge 178, liebe Advantage-Hörerinnen, vor allem liebe Patty, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Tennis-Podcasts. Mir gegenüber sitzt wie immer virtuell der liebe Daniel Wolle-Masur, und ich bin selbst ganz in der Nähe vom Stade de Roland Garros in Paris zu den French Open 2026, ungefähr 14 Stunden bevor das Hauptfeld losgeht. Grüß dich, Wolli!
Hi Yannick, es scheint so, als wärst du schon total im Grand Slam und im French Open Fieber. Ich bin ja jetzt gerade in Amerika, also so weit weg, dass ich mich da total reinfuchsen muss, um da am Ball zu bleiben. Aber ja, du scheinst da schon ziemlich eingetaucht zu sein.
Ich bin 2,5 Tage in Paris. Erinnerst du dich noch, als wir vor 2 Jahren aufgenommen haben, während Paris mehrmals, saß ich ja im Pressezentrum. Jetzt nehmen wir schon relativ spät auf, deswegen bin ich schon in meinem Airbnb. Damals haben wir doch auch diskutiert, was wir mal machen wollen, wenn das Alkoholverbot bei den French Open wieder aufgehoben wird, dass ich mich mit so einem Aperol Spritzer hinsetze und so ein Allee anzettel. Da das wahrscheinlich niemals irgendwie für mich erlaubt sein wird als Journalist, kann ich zumindest hier im Podcast mal machen, so wie eben. Aber nicht so gut wie die
Wie
Franzosen.
sind wir eigentlich gerade? Wie sind wir eigentlich gerade mit dem Alkoholverbot? Kein Thema mehr? Keine
Das ist
Maßnahmen? Oder wurde da eigentlich irgendwas
eine
umgesetzt?
sehr gute Frage. Ich kenne das Regelbuch jetzt gerade nicht, oder beziehungsweise damals war es ja 2024, hat Amélie Mauresmo das selbst verkündet, inmitten des Turniers, weil die Fans, vor allem die französischen Fans, ja so wild waren. Schauen wir mal, jetzt in der Quali gab es keine krassen Vorfälle. Schauen wir mal, wie sich die ersten Tage im Hauptfeld verhalten. Vor allem Alexander Zverev spielt ja oder müsste in den ersten Runden gegen relativ viele Franzosen spielen, aber dann doch nicht gegen so viele Franzosen wie erst angenommen, weil der größte Spieler, der größte Fan-Favorit auf einen tiefen Run, Arthur Fies, heute am Samstag, den 23. Mai, seine Pressekonferenz eröffnet hat, mit den Worten, dass er leider nicht am Turnier teilnehmen kann, wegen einer Hüftverletzung. Ja, das mal soweit die neueste Sache. Ich würde mal sagen, Wolli, wir nutzen unsere Zeit effektiv. Erstmal fetten Dank, dass du am Tag vor deiner Quali in den USA, Challenger Quali, zumindest bist du noch zwei raus, vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und du kommst noch ins Hauptfeld rein, dir Zeit nimmst, weil ich habe hier natürlich sehr, sehr viele Infos zu teilen vor Ort. Ihr wisst, das ist immer ein mega Game Changer. Und wir wollen die Zeit effektiv nutzen. Wir reden die ersten 5 Minuten über eure Reise in den USA und switchen dann direkt auf die French Open. Eindrücke von mir. Hauptthematik heute, Wally, wird sein der Medienstreik am gestrigen und heutigen Media Day, wie das die Top-Spieler umgesetzt haben. Und ich war auch direkt vom Streik betroffen. Da kann ich ein paar Insights geben. Und wir sprechen über Alexander Zverevs Rückenproblematik und was er dagegen getan hat mit einem Spoiler, sehr berühmten Arzt. Und dann habe ich noch so 3, 4 kleinere Dinge hier von der Anlage und dann sind wir auch schon durch. Im Patreon-Teil, Wolli, geben wir dann auch noch ein paar Insights vom Training von Zverev und was ich so gesehen habe für die längeren Supporter oder die dies noch werden wollen unter www.patreon.com/advantagepodcast. Könnt ihr uns supporten ab einem Monatsbeitrag von 2 Euro? Könnt ihr eigene Fragen einreichen? Sind heute auch wieder 3, 4 Fragen reingekommen. Und ab dem 5-Euro-Paket monatlich kündbar bekommt ihr immer einen mehrminütigen Extra-Teil am Ende der Folge. Da könnt ihr dann direkt hinswitchen. Wally, das habe ich super erklärt, oder? Wahnsinn.
Ja, sensationell. Man könnte meinen, du bist Journalist, hauptberuflich.
Ja, ich versuche es immer mal wieder. Gelingt mir mal besser, mal weniger. Hier hat man auch immer konstant. Eigentlich ist das genauso wie ein Leben als Profisportler. Arbeiten bei einem Slam, es passiert so viel, dass du ständig so gute Sachen und schlechte Sachen hast und immer wieder dich recovern musst und gar nicht groß drüber nachdenken kannst, weil schon wieder das nächste ansteht. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zu dir. Du bist mit deiner Freundin vor 3 Tagen nach Amerika gereist, auf zwei verschiedenen Fliegern. Und
Ja, genau.
spielst jetzt zwei Challenger hintereinander. Soweit alles gut gelaufen mit der Reise, hast aber eine kleine Augenproblematik. Deswegen nehmen wir auch heute so spät auf, am späten Samstagabend deutscher Zeit und nachmittags deiner Zeit. Es regnet auch gerade bei dir, ne?
Ja, heute war ja eh von der Terminabsprache ein bisschen wild. Wollten eigentlich heute früh aufnehmen, dann musste ich zum Arzt mir was für mein Auge holen. Die, die bei YouTube schauen, sehen es vielleicht ganz leicht. Ein Augenlid hat eine leichte Schwellung. Das ist irgendwie auf der Reise passiert und ja, ist natürlich eine Herausforderung. Keine Vorbereitung ist optimal, fühle mich eigentlich gut, aber wenn man halt viel auf Tour ist und bei verschiedenen Turnieren an den Start geht, gibt's immer wieder kleine Komplikationen. Ich merke natürlich, dass ich auf einem Auge nicht zu 100% so gut sehe, wie ich das sonst mache. Also im Alltag ist kein Problem. Es tut jetzt auch nicht weh oder so. Ich habe jetzt da eine Salbe bekommen. Man kann da jetzt auch nicht wirklich viel machen. Und ist auch ein bisschen ja einfach durch die Luft in den Klimaanlagen geschuldet hier in den USA auf den Fliegern und so weiter. Also ja, keine optimale Situation. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich spielen kann und gut spielen kann, weil beim Tennis, wo alles so schnell geht, braucht man natürlich zu 100% seine Augen. Und wenn es halt im Alltag okay ist, aber du auf dem Platz so eine kleine Einschränkung hast, ist es halt ja aktuell schon ein kleines Handicap. Ich bin jetzt noch 2 raus aus dem Hauptfeld. Ich glaube, ein Wunder, wie du es genannt hast, braucht es dafür nicht, dass ich ins Hauptfeld komme, aber ein bisschen Glück, dass noch 2 Leute absagen, das kann schon passieren, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich dann am morgigen Sonntag in die Quali starte und die Trainingseinheiten waren jetzt auch völlig okay. Also nochmal zur Anreise. Alina hatte eine andere Flugroute als ich, ist ein bisschen kurios gewesen. Die Gründe werden aber jetzt in naher Zukunft nochmal aufgeklärt auf Social Media. Aber die hat sehr, sehr gut geklappt, die Anreise. Also wir haben uns am Flughafen in München verabschiedet. Sie ist, glaube ich, eine halbe Stunde vor mir geflogen und in Dallas waren wir dann halt auch fast zeitgleich da. Ich glaube, sie hat dann 45 Minuten oder so auf mich gewartet. Ja, verrückt, dass wir vom gleichen Startpunkt zum gleichen Endpunkt und auf unterschiedlichen Routen geflogen sind und ja, das eigentlich zur gleichen Zeit synchron quasi. Und ja, hier vor Ort sehr, sehr gute Bedingungen, total gutes Challenger, schönes Hotel, wo man sich wohlfühlt und schöne Anlage. Ich kenne es schon, weil ich vor 3 Jahren hier war.
Ich muss mal reingrätschen, wollte ich auch. Ich glaube, ja. Wir haben noch gar nicht erwähnt, wo du genau bist.
Ich bin in Little Rock in Arkansas und nächste Woche in Tyler, Texas. Also 2 Challenger-Turniere auf Hardcourt, habe die vor 3 Jahren schon mal gespielt. Und ja, weiß halt, dass es gute Turniere für mich sein können, sind allerdings auch ziemlich stark besetzt, deswegen bin ich halt aktuell noch in der Quali, aber glaube halt, dass es ein guter Trip für mich sein kann, einfach weil ich ein bisschen länger noch Hardcourt spielen wollte und ja, bin soweit mit den Bedingungen sehr, sehr zufrieden, die ersten Tage, bis auf das Wetter, wir hatten es angesprochen heute, was neben meinem Auge den Zeitplan hier und die Terminfindung ein bisschen ja durcheinander gebracht hat, weil eigentlich wollten wir später aufnehmen. Jetzt habe ich die Regenpause genutzt und dir kurz geschrieben, ob wir uns zusammensetzen können und jetzt kurz die Pause nutzen können und aufnehmen können.
Ja, wilder Tag heute. Dann hat auch noch dein Mikrofon den Geist aufgegeben, unsere schönen, teuren Mikrofone. Und ich muss den Wally heute immer mal wieder ermahnen, aber dafür kann er nichts, dass er mit dem Mikro, das er jetzt gerade benutzt, kleines Ersatzmikro, immer ein bisschen weiter weg vom Mund geht. Ist in Ordnung zum Aufnehmen, aber nicht die Qualität, die ihr sonst gewohnt seid. Wir bitten das euch zu entschuldigen unter den Umständen. Sonst hätten wir euch nicht die ganzen Infos auch geben können gleich für die French Open, denn ich nehme eigentlich nur noch sehr gerne mit Wally auf und nicht mehr mit irgendjemand anderem. Das ist mir ganz wichtig. Dinge zu deiner Antwort. Punkt 1, Augenthematik, lustige Hintergrundstory. Ich wurde mal vom deutschen Davis Cup Arzt behandelt, bei einem Davis Cup in Frankfurt 2019, noch fürs Tennismagazin, da hatte ich mir auch irgendwie, hatte ich einen Gerstenkorn und über die Klimaanlage im Pressezentrum mich verkühlt und das ist richtig eskaliert und hatte sich entzündet und dann haben sie den Dr. Kinnateder, langjähriger Davis Cup Arzt, ausgerufen, der mich behandelt hat und sogar in die Uniklinik geschickt hat und da habe ich eine Salbe mit Antibiotika bekommen und dann wurde es auch relativ schnell besser, aber bei mir hat man es deutlicher gesehen. Ich nehme an, dass du sowas Ähnliches hast. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass das über Nacht schon eine deutliche Verbesserung annimmt, damit du da morgen nicht eingeschränkt wirst. Und genau, ja, ansonsten habe ich gefragt, wo ihr seid. Ach genau, ich wollte wissen, ist das Challenger 75er, 50er?
Ja, es sind 75er, zwei 75er
in Folge. Cool. Und wer ist im Hauptfeld top gesetzt? Oder wer sind,
da haben wir noch ein paar abgesagt.
Wer sind Namen, die da sind, die man kennt?
Ich würde sagen, einer der bekanntesten ist der Australier Dane Sweeney, der gegen Monfils gewonnen hat bei den Australian Open diesen Jahres. Ansonsten Bernard Tomic.
Lord, der Lord hier. Ist da.
Ja, nachdem er kurz in Europa war, ich hatte ihn ja in China gesehen zuletzt, vorhin ja, eine Umkleide wieder getroffen. Also der kann auch nicht an dir vorbeigehen, ohne irgendwas zu sagen und was zu erzählen.
Was hat er denn gesagt?
Und es ja, er meinte, das ist der Deutsche, also the German, he's following me on all the tournaments. So, dass ich, ja, versteht, glaube ich, jeder. So, und du kannst ja gar nichts drauf antworten, du lachst nur so aus Höflichkeit. Und dann ging es um Kreatin, hat er seinen Kumpel gefragt, ob er Kreatin nimmt. Seinen Trainingspartner, hat er gesagt, ja, und wie viel nimmst du jeden Tag? Und dann hat er mich gefragt, nimmst du Kreatin? Ich so, ja, selbstverständlich, jeden Tag. Und dann hat er gesagt, es sind so viele Sachen. Er macht die Djokovic-Methode, 4 Wochen Kreatin nehmen, 1 Woche kein Kreatin und das ist das Beste. Und ich so, okay, alles klar. Also du kannst auch nicht mit ihm dann in eine Diskussion gehen, weil dafür ist er viel zu verrückt und der hat einfach seine Meinung so und ich habe doch natürlich nicht so viel Bock drauf. Aber ja, so viele, viele kleine Sachen, die hier und da dann angesprochen werden.
Weltklasse.
Und das innerhalb von 2 Minuten. Also
Ich hätte ihn direkt gefragt, wenn er die Djokovic-Methode macht, ob er dann auch auf dem Court ab und zu Kreatina schreit, wie Djokovic das einmal zu seinem Team gemacht hat bei irgendeinem Grand Slam.
Okay. Ja, das ist ja sehr bekannt, die Szene. Ja.
Wir könnten den Podcast jetzt abbrechen und hätten eigentlich eine gute Folge mit den Tomic-Insights. Das könnte man schon gut teasern. Scheiß auf die French Open. Scheiß auf die French Open. Ja, aber die Spieler kennt man ja auch. Ich habe nämlich deshalb gefragt, Wolli, weil wir natürlich jetzt gerade in der Quali-Woche French Open waren oder am Ende der Quali-Woche French Open sind und das ja bedeutet, dass die Spieler, die in der Ranking-Position sind, die sonst die Challenger-Hauptfelder anführen, alle ja Quali spielen und das ja auch eine Chance sein kann, für etwas niedriger gerankte Spieler in die Hauptfelder reinzukommen. Aber wenn du mit deinem Ranking um 360, 370 nicht direkt reinkommst, ist das ja ein Indiz dafür, dass es trotz der Quali sehr stark besetzt ist. Wir haben auch zu der Thematik, ich streue heute einfach mal ein, eine Hörerfrage bekommen über Patreon von Christian, der geschrieben hat, ein Terminkonflikt bestand zwischen Hamburg und der French Open Quali. Die meisten deutschen Spieler haben lieber Hamburg gespielt. Nach welchen Kriterien wird eine solche Entscheidung getroffen? Und findet ihr es am Beispiel Justin Engel richtig, Hamburg den French Open Qualis vorzuziehen? Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen damit?
Ja, ich würde dir jetzt mal den Vortritt lassen, weil das ja, ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Also ich möchte vor allem mal auf die Personalie Justin Engel eingehen. Wir haben ja mit Tom Gensch jemand, der hier als einziger Mann, ich hoffe, ich vergesse niemanden, aber ich glaube, als einziger deutscher Mann, die, Wolli, das kannst du gleich nochmal korrigieren, falls ich jemand vergessen habe, die Quali gespielt hat und wirklich überragend gespielt hat, zeigt einfach nur seine tolle Entwicklung über den zweiten Bildungsweg sozusagen sich nach oben gearbeitet und ganz knapp gegen Safiulin im dritten Satz 4-6 verloren leider. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Lucky-Loser-Regel aussieht, aber zum Beispiel durch das Rausziehen von Arthur Fies, der gegen Stan Wawrinka ein richtig cooles Match in der ersten Runde gehabt hätte, ist De Jong reingekommen, jetzt schon als erster Lucky-Loser. Es gibt hier noch einige angeschlagene Spieler. Es könnte sein, dass noch weitere folgen, aber er ist wahrscheinlich da relativ weit hinten. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Justin Engel, wie Christian gerade richtig benannt hat, hat sich lieber für Hamburg entschieden. Ich sag mal folgende These, ja. Als junger deutscher Spieler wird man natürlich da gepusht, aus journalistischer Sicht sage ich ganz eindeutig, es ist ja ein ATP 500er Turnier und es gibt durchaus in der Woche vor Grand Slams ja unterschiedliche Herangehensweisen an solche Turniere. Es gibt große Spieler, die aufgrund von Antrittsprämien zu den Turnieren reisen müssen, aber nicht vielleicht nicht fully committed sind oder nur bis Mitte der Woche voll committed sind und dann vielleicht auch mal ein bisschen weniger Energie in ein Spiel reingeben. Ich nenne keine Namen und so weiter, aber ne, man will ja auch früh bei den French Open sein, sind andere Bedingungen, sich vorbereiten. Ganz natürlicher Auswahlprozess. Zum Beispiel Kaspar Ruud hat in Genf nicht alles gegeben bei seiner Niederlage, sage ich jetzt einfach mal so, weil der ist früh dran hier bei den French Open, könnte einen guten Lauf haben, hat eine gute Auslosung, ist einfach nur verständlich aus Spieler in der Ranking-Position. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Team von Justin Engel zusammen entschieden hat, dass es wahrscheinlicher ist oder dass es eine gute Wahrscheinlichkeit gibt, auf einen Lauf in Hamburg vor Heimpublikum einen Spieler schlagen, ins Selbstvertrauen reinkommen, dann vielleicht gegen einen Top 60, Top 70 Spieler kommen, der nicht komplett dagegen hält, wenn man kämpft und schwupps ist man irgendwie im Viertelfinale. Daniel Altmaier war im Viertelfinale. Buse hat das Turnier jetzt gewonnen als Qualifikant. Ja, also meine These ist nicht komplett unrealistisch. Und sich für diesen Weg deshalb entschieden hat. Hat sich jetzt für ihn nicht ausgezahlt, aber das ist meine These dazu. Weil die French Open Quali oder generell Grand Slam Qualis, das weißt du selbst aus eigener Erfahrung, die sind hart. Dreiteilig, es ist die Woche brutal heiß hier in Paris und es gibt keine Garantie, dass du da durchkommst. Das wäre jetzt meine These zu der Thematik.
Also ich meine, dass alle anderen deutschen Spieler auch gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, Roland Garros zu spielen, weil sie nicht in die Quali reingekommen wären. Deswegen war es für die auch gar keine Entscheidung, entweder oder, genau. Sondern
ich meinte jetzt auch explizit Justin, ja.
Genau, Hamburg. Aber aus der Frage. Die Frage war, warum sich die anderen Spieler, man sich für Hamburg entscheidet. Mhm. Und bis auf Justin hätte niemand das French Open spielen können aufgrund des Rankings. Deswegen ist das ja eine Top-Alternative. Eines der größten Turniere in Deutschland. Und bei Justin kann man sicher darüber streiten, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist. Aber ich glaube, dass da Verträge halt auch schon in der Vergangenheit gemacht wurden und man in Justins Stelle da halt auch dankbar und sehr froh drum ist, dass diese Verträge auch so zustande gekommen sind. Und er ist in einer Phase, wo er nicht viele Matches in Folge gewonnen hat. Und das ist natürlich dann extrem schwierig, gegen Spieler, die unter 50 stehen, zu bestehen. Also es ist nicht einfach, dann ATP 500er Hauptfeld zu spielen, wenn du auf Challenger-Ebene davor die Wochen nicht sehr viele Matches gewonnen hast. Trotzdem hat es fast funktioniert. Er war ganz knapp an einem Sieg dran gegen Humbert. Also, und da machst du halt dann mit einem gewonnenen Match direkt schon 50 Punkte und hinzu kommen die Sachen, die du jetzt gesagt hast, dass in einer Woche vorm Grand Slam sehr, sehr viel passieren kann. Speziell bei vermeintlich großen Turnieren, aber für die absoluten Topspieler halt nur Medium-Turniere, ein 500er, die sie halt mal mitnehmen und wenn was zwickt vorm Grand Slam, dann halt nicht zu 100% oder über die Grenze hinausgehen. Und deswegen kann man das, glaube ich, total verstehen, wenn das ein 500er jetzt auf einem anderen Kontinent wäre, mit einer Belagumstellung, langen Anreise und so weiter, glaube ich, wäre das was anderes, aber für einen jungen deutschen Spieler, wie gesagt, der wahrscheinlich auch vertraglich da verpflichtet oder dankenderweise verpflichtet ist, zu spielen, kann man das auch total nachvollziehen und jetzt im Nachhinein aufgrund des Ergebnisses das zu beurteilen, ist eh immer leicht, aber trotzdem konnte man am Ergebnis sehen, dass er da eine Berechtigung hat zu spielen und es fast geklappt hat. Und wenn er eine Runde dort gewinnt, ist es punktetechnisch in seiner Region auch eine super Woche gewesen.
Danke, Christian, für deine Frage. Und ich mache gleich weiter mit Achim, der seit April bei Patreon unterstützt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Meine Frage an euch zum Thema French Open. Einer der meiner Meinung nach beliebtesten Spieler, Grigor Dimitrov, ist in der ersten Quali-Runde bei dem French Open ausgeschieden und das im Match-Tiebreak im dritten Satz gegen den Portugiesen Faria. Für mich seit dem dramatischen Verletzungsaus im Achtelfinale Wimbledon nach Führung gegen Sinner, wir erinnern uns alle, letztes Jahr sehr traurig anzusehen, schreibt Achim. Für ihn bestimmt nicht einfach, mit der Situation umzugehen. Meint ihr, er kriegt nochmal die Kurve oder müssen wir mit einem Karriereende rechnen? Es wäre so schade mit 5A.
Also ich glaube, dass er auf jeden Fall noch Potenzial hat, wieder zurückzukommen, einfach weil er von seinen Fähigkeiten her so komplett ist, so gefestigt natürlich die letzten, also über ein Jahrzehnt immer vorne gespielt hat, ist verrückt zu sehen. Ja, das sind ja auch Themen, über die wir viel sprechen, was Selbstvertrauen, Selbstverständlichkeit, Matchrhythmus, die Turniere auch, wo du an den Start gehst, ausmachen. Wenn du bei großen Turnieren immer spielst, ein, zwei Matches gewinnst, hältst du halt dein Ranking viel einfacher, als wenn du jetzt aus den ersten 100 raus bist, spielst erste Runde French Open gegen total kompetitive Spieler und spielst für 8 Weltranglistenpunkte, die dich bei weitem nicht in die ersten 100 wieder katapultieren. Das heißt, du musst sehr viele Matches gewinnen bei schwierigeren Bedingungen, gegen Spieler, die alle griffig sind, gegen dich zu spielen, weil du bist ein absoluter Topstar. Für jeden ist es ein Riesensieg gegen dich. Alle können frei aufspielen, alle freuen sich vielleicht auch irgendwo mal gegen dich spielen zu können. Und natürlich dann auch gemessen am Alter keine leichte Situation. Trotzdem glaube ich, dass er auf jeden Fall noch einen Shot hat, einfach weil er auch so fit ist. Brutal zu sehen, dass er halt ja vielleicht sogar sehr nah dran war. Ich will nicht sagen am Wimbledon-Sieg, das nicht, aber da wirklich, wirklich weit zu kommen bei dem Turnier, weil er hat phänomenal gespielt. Und dann natürlich so einen Drop zu sehen, es war natürlich auch eine schwerwiegende Verletzung, aber jetzt dann halt vom vielleicht sogar kurzzeitigen Peak in eine Phase, die wahrscheinlich auch die schwierigste ist in den letzten Jahren, reinzukommen, dieser schnelle Wechsel, bedingt durch die Verletzung, ist schon echt, echt krass. Und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht, aber ich traue ihm auf jeden Fall noch was zu.
Gute Einordnung, habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass es einfach brutal schwierig ist. Und wir hatten ja auch da mal mit Jan-Lennard Struff drüber geredet. Ich erinnere mich mal an ein Gespräch in Melbourne vor Ort, nachdem er in die Quali wieder rein musste, nachdem er sich den Zeh gebrochen hat und 3-4 Monate ausgeschieden ist, dass es einfach keine Garantien gibt. Und umso ja, bemerkenswerter, wie er das da so gemeistert hat immer. Man sieht es, dass selbst ein Spieler, der jetzt vielleicht in der Wertigkeit von der öffentlichen Wahrnehmung höher eingeordnet wird als Struffi, Dimitrov, so Problematiken bekommt, weil es auch einfach nicht gewohnt war. Ja, ich kann mich an keine Situation in den letzten 10, 12, 13 Jahren erinnern, wo Dimitrov so eine Situation mal haben musste. Das ist vielleicht auch noch ein weiterer Gedankengang. Wolli, dann sind wir auch schon durch die Beantwortung der Fragen eigentlich reingeslidet in die French Open. Und bevor wir zu unserer Hauptthematik kommen, nenne ich einfach mal ein paar kleine Insights, die so passiert sind, die mir so passiert sind vor Ort. Ja, es ist nichts Neues zu sagen, dass das natürlich vor Ort immer ein Gamechanger ist. Aber es ist einfach so. Und es ist jedes Mal dasselbe. Ich reiße irgendwie mit so einer mittelmäßigen Energie an, weil das ist ja dann doch auch immer ja, mit Druck verbunden und großer Anreise, Stress. Ich bin wieder früh morgens los und habe natürlich auch ein bisschen Druck. Kriege ich das mit den TV-Interviews richtig hin und so. Aber sobald man auf dieser Anlage ist, ist bei mir immer so dieses Schmetterling entfalte dich Gefühl und alles ist cool. Und dann bin ich auch so, ja, wie ein Boxer, der den Ring betritt und sagt so, okay, let's go. Und jetzt will ich meine Informationen und jetzt sammle ich alles ein und so. Und ehe ich eigentlich in diesem Modus war, sind schon ganz viele Dinge passiert. Zum Beispiel, ich war keine 3 Stunden auf der Anlage, habe, nachdem ich 2 Stunden mich eingearbeitet habe, alles beantragt habe, was man so braucht und so, für den Media Day, dann zu Mittag gegessen und renne in Sam Curry rein, der sich gerade einen Kaffee bestellt. Und es war nicht so viel los und ich bin jetzt nicht so ein aufdringlicher Typ und so weiter. Und aber irgendwie habe ich in dem Moment so gesagt, so, hey, your podcast is, every time you publish your podcast is in the German podcast charts between ranked 8 and 15. Ja, also habe ihm halt gesagt, dass ich immer seinen Podcast in den deutschen Podcast-Charts sehe, immer so zwischen Platz 8 und 15. Die haben ja diesen Nothing Major Podcast mit den anderen amerikanischen Jungs, die das echt cool machen, vor allem auf Social Media gut aufbereitet. Und dann ist er sofort drauf angesprungen und dann haben wir uns tatsächlich 3 Minuten unterhalten. Und er so, hey, I take it. I take every good ranking spot in every country. Also hast halt gemerkt, ne, Podcast ist ja sein Baby. Und der ist ja auch, hat eine enorme Entwicklung genommen als Experte im amerikanischen Fernsehen, ist hier für TNT, hat eine große Social-Media-Reichweite, der Podcast läuft richtig gut. Und du hast richtig gemerkt, sein Herz geht auf. Und dann hat er mich eigentlich so 2-3 Minuten mit Podcast so auch nicht zugetextet. Also ich habe mich natürlich sau gerne mit ihm unterhalten. Aber ich musste dann eigentlich auch wieder zurück ins Pressezentrum und so. Aber es war voll die coole Erfahrung. Und er hat gefragt, ja, wie ist es denn in Deutschland? Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind da. Aber nein, habe natürlich nicht gelogen. Ich habe gesagt, dass Becker Petkovic so den von den Namen her halt den größten Podcast haben in Deutschland. Und dann hat er sofort gesagt, nehmen die jede Woche auf. Und dann hat er noch so hinzugefügt, so nein, ne? Und ich sag so, nee, so mehr oder minder regelmäßig zu den Höhepunkten. Aber und dann hat er gesagt, aber ihr nehmt regelmäßig auf, oder? Habe ich gesagt so, ja, wir versuchen es zumindest. Und dass ich es halt auch mit dir als Tennisprofi mache und so. Und er hatte deinen Namen auch schon gehört. Es war ein sehr schönes Gespräch unter Podcastern. Das war so das Erste, was mir passiert ist. Und dann ist mir plus minus eine Stunde früher oder später Torben Belz entgegengekommen. Auch unterhalten, lustige Geschichte. Wir wollten uns eigentlich in Wiesbaden unterhalten, aber dann ging das Match von Jule Niemeyer so lange, dass ich weg musste und ich habe zum Torben gesagt, Torben, ich konnte ja dann nicht beim Match irgendwie rufen, hey Torben, ich gehe jetzt. Und so und das hat, dann haben wir einfach das Gespräch jetzt auf Paris verschoben und wir haben ein bisschen uns unterhalten, auch über die Deutschen und wie knapp es war bei Noma in der Quali. Die hat ja Quali gespielt, 2. Runde und er hat Tom Gensch auch gelobt für sein Spiel, das war noch vor der 3. Runde, dass er echt gutes Tennis spielt und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über dies oder das. Der Rest war so Hintergrundgespräche, die kann ich jetzt nicht teilen. Aber da war ich dann schon angehypt. Ja? 2 gute Gespräche gehabt mit zwei Leuten im Tennis und danach war die Energie sehr, sehr gut. Wally, ja?
Er hatte meinen Namen schon mal gehört, Sam Curry. Ich habe gerade noch mal in der Zeit nachgeguckt. Wir haben vor 5 Jahren Doppel gegeneinander gespielt. ATP Halle habe ich mich qualifiziert mit Rudi Mollecker. Und wir haben 1. Runde gegen Krajicek Query dann verloren, weil ich habe gerade gedacht, ich glaube, ich habe diesen Serve schon mal auf Rasen retourniert.
Lustig, weil ich dachte, er will einfach nur freundlich zu mir sein, aber du hast ja gegen ihn gespielt, dann kennt er dich vielleicht wirklich. Cooler Typ.
Ja, manchmal vergisst man schon auch mal einen Spieler, gegen den man im Doppel gespielt hat, das möchte ich ihm jetzt nicht vorhalten, aber in dem Moment kam es mir und ich finde ja auch, du hast ja Social Media angesprochen, er macht ja so coole Videos, wo er so alte Matches von sich kommentiert, das macht er so gut, sensationell, ich liebe die, ja.
Ja, jedenfalls war ich da dann schon direkt so im Game drin und du merkst es ja auch, ich mute mich ab und zu, ich habe mich vergangenes Wochenende habe ich mir einen brutalen Virus reingeholt auf dem Rückweg von den deutschen Meisterschaften im Behindertensport, die ich zum ersten Mal seit 4 Jahren gespielt habe und voll den schönen Tag hatte mit meinem Vater und auch erfolgreich gespielt habe. Und auf dem Rückweg, ich keine Ahnung, wo ich mich angesteckt habe, aber ich hatte Montag mal Angst, dass ich nicht nach Paris kann, weil ich war tot vor der Gliederschmerzen, hatte dann aber am Dienstag eine Wunderheilung und war ab Mittwoch wieder unter den Lebenden und huste jetzt noch so ein bisschen weg, aber es hindert mich nicht an der Arbeit. Aber so war ich dann sozusagen in einem sehr guten Start drin. Und dann war ich am Donnerstag, während die Auslosung war, hat Alexander Zverev im Gewächshaus trainiert, auf Court Simon Mathieu, den relativ neuen Court, hinten in dem Gebiet, das sie vor Jahren angekauft haben, mit Cherundolo. Und da auch so eine lustige Geschichte. Der hintere Teil der Anlage ist während der Quali noch gesperrt für den Otto-Normalverbraucher. Da kommst du nicht hin. Dementsprechend wurde da noch alles vorbereitet. Und während Cherundolo und Zverev sich 2 Stunden bei 30 Grad, das ist auch eine Wahrheit, die ich euch nach draußen sagen kann, es ist so heiß hier, also die gefühlte Temperatur, wir sind so Ende 20, aber die gefühlte Temperatur ist schon, du weißt, ich bin Weißbrot, ich komme eh nicht gut damit klar, aber es ist schon sehr, sehr heiß. Und wahrscheinlich auch, weil ich noch nicht richtig fit bin, fühlt es sich für mich sehr schwer an. Aber die beiden Jungs, Cherundolo und Zverev, haben sich 2 Stunden lang in der Mittagshitze die Bälle auf einem sehr guten Niveau gekloppt. Und Wally, während der kompletten 2 Stunden, lief da weißt du, wenn man so die Plätze sauber macht mit so Heißdruck, wie nennt sich das? Heißdruck?
Was?
Hochdruckreiniger, danke. So, ja. Die ganzen 2 Stunden lief da so ein Typ mit dem Hochdruckreiniger durch Court Mathieu, Simon Mathieu. Und du hast richtig gemerkt, ich war auch nicht die ganzen 2 Stunden da, ich war eine Dreiviertelstunde da. Und in der Dreiviertelstunde ist der Geduldsfaden von Sascha, aber auch von Gerundolo, immer dünner geworden. Und dann ist es einfach zur selben Zeit komplett gerissen bei beiden, während sie eine Pause machten. Aber die haben sich nicht gegenseitig über ihn aufregt, sondern Sascha hat angefangen, mit seinem Vater auf Russisch komplett zu eskalieren. So nach dem Motto, jetzt geh doch mal hin und sag, also ich kann kein Russisch, aber der Körpersprache noch zu urteilen, ging's zu, ich bin mir zu 98% sicher, um diesen Hochdruckreiniger-Typ und zu selbst. Und dann gucke ich so rechts zur Bank und ich sehe so ihn, Gerundolo mit seinem Trainer auf Spanisch auch zu argumentieren und Gerundolo, der ja eigentlich eher so der gechillt ist, verflucht den Typ da oben so und zeigt so richtig hin. Und ich dachte mir so, was eine Szene. Und ich war der einzige Typ, der nichts mit den beiden Teams zu tun hatte, der das so mitkriegt. Und ich dachte mir so, es kann nicht sein, dass das hier ein Profi-Training ist bei den French Open. Long story short, die haben dann weiter trainiert und der Typ hat trotzdem die ganze Zeit weitergemacht und die haben dann also es war schon richtig nervig. Also ich wäre wahrscheinlich schon viel früher ausgerastet mit meinem Geduldsfaden. So, that happened in den ersten 3-4 Stunden auf der Anlage, ja. Das waren meine ersten Erfahrungen, Wolli.
Ja, stark. Ich kann mich da auch so reinfühlen, weil du versuchst halt als Spieler diese Störgeräusche und Störfaktoren im Training halt auszublenden, weil du versuchst, also du kannst ja eh nichts machen. Aber diese Akzeptanz, die ist halt am Anfang, wie du schon gesagt hast, mehr da. Und irgendwann, es wird schwieriger und schwieriger. Und vor allen Dingen, wenn du dann Punkte spielst und ja, wettkampfmäßig bist und dich mit dem anderen ein bisschen battlest, ja, das stört schon extrem. Vor allen Dingen, wenn es so ja richtig provokant ist. Ja, und vor allen Dingen, wenn es leise ist die ganze Zeit und du hörst dann immer nur dieses Geräusch, das ist schon brutal, stelle ich mir vor, über 2 Stunden.
Wir kommen zur Hauptthematik in diesem Podcast, dem Medienboykott bei den French Open 2026 von den absoluten Topspielern auf der Tour. Wolli, du erinnerst dich, in der vorletzten Folge haben wir mögliche Boykottandrohungen von Sabalenka und Goff beim Turnier in Rom besprochen und du hast sie sehr schnell weggewischt, nach dem Motto, sie sind viel zu uneins, sie werden auf keinen Fall boykottieren. Und ich war so ein bisschen weniger drastisch als du, aber habe natürlich auch gesagt, es ist unrealistisch, dass die boykottieren. Jetzt haben sie natürlich nicht das Turnier boykottiert, wie du schon richtig vermutet hast, aber sie haben sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, um dem französischen Tennisverband, dem FTT, zu schaden. Und zwar haben sie sich geeinigt auf einen Medienboykott. Und wie der genau abgelaufen ist, ist es jetzt nicht so, dass es totales Chaos gab. Freitag und Samstag war der Media Day. Ist heute um 18 Uhr zu Ende gegangen. Ihr wisst es, läuft so ab. Alle Spielerinnen und Spieler, also die Topspieler sowieso, dann ab Ranking-Position 20, 25, können Journalisten Spieler anfragen, sowohl für die schreibende Presse als auch für TV. Dann werden die alle geordnet von WTA und ATP und dem französischen Verband. Und dann gibt es einen Rollenplan. Und dann geht's ab. Ja, und dann kommt ein Spieler zu einer Uhrzeit X, macht seine erst entweder TV-Interviews oder noch Social-Media-Sachen fürs Turnier und dann schreibende Presse, internationale Presse, pipapo. Ein absoluter Weltklasse-Spieler kann mitunter so ein Media-Day 1,5 bis 2 Stunden damit auffressen. Ja, die machen Social-Media-Kram fürs Turnier und noch für einen Tennis-Channel und so. Dann machen sie eine 10-minütige Pressekonferenz mit der Weltpresse, nochmal 5 Minuten, 6 Minuten mit der Presse im eigenen Land und dann so ein Jannik Sinner macht jeweils 3 Fragen TV-Interview mit allen wichtigen Broadcast-TVs weltweit, also mit den jeweiligen großen Ländern übertragenen Sendern, die ja sehr, sehr viel Geld zahlen an die französische Föderation. Zum Beispiel TNT überträgt in den USA, gehört zu Warner Bros. Und Warner Bros. Hat 2024 einen Megadeal mit dem französischen Verband, die ja die French Open organisieren und veranstalten, abgeschlossen. 10 Jahre, 650 Millionen US-Dollar. Ja, also 65 Millionen jedes Jahr. Das ist auf Tennis bezogen sehr, sehr viel Geld für Rechte. Ja, wir sind nicht Fußball, aber das ist schon heftig. Und die Topspieler, und jetzt kommen wir zu Krux, haben einen Medienboykott so ausgelegt, dass sie ihre Medienverpflichtung auf 15 Minuten reduziert haben. Deswegen habe ich das so ausführlich erklärt. Also von einem absoluten Topspieler, der sonst anderthalb Stunden macht, gab es nur 15 Minuten. Und die haben das so geordnet, dass sie 10 Minuten mit der schreibenden Weltpresse und ihren heimischen schreibenden Kollegen eine ganz normale Pressekonferenz abgehalten haben und dann nur ein TV-Interview gegeben haben. Und zwar mit dem Home-Broadcast. Hier laufen so Leute rum, wo drauf steht Home-Broadcast. Die machen das Weltsignal. Ja? Und dort haben sie 3, 4, 5 Minuten, also so 3, 4 Fragen beantwortet. Und dieses Weltsignal wurde dann an alle Broadcasts, die viel Geld zahlen, ausgespielt. Das heißt, keiner von den großen Sendern hat mit den großen Spielern ein eigenes Interview bekommen. Und das war der eigentliche Boykott. Das heißt, es war kein kompletter Medienboykott, sondern ein Boykott und ein Angriff auf die Broadcasts, die viel Geld zahlen an die französische Föderation, um der französischen Föderation zu schaden im Kampf um mehr Preisgeld. Denn ihr wisst das, wir haben das in der vorletzten Folge hier, Volley, aufgedröselt. Die Topspieler fordern anteilig zum Gesamtumsatz der French Open mehr Geld. Es gibt nur 15% des Gesamtumsatzes. Die Profis fordern 22% und sie empfinden die 15% als respektlos. Die NBA-Spieler bekommen zum Beispiel 50% des Gesamtumsatzes der Liga. Dazu muss man aber auch sagen, die NBA-Spieler sind wie alle anderen Spieler in den großen amerikanischen Profiligen Angestellte der Liga. Ihr seid, du bist selbstständiger Unternehmer, ein freier Tennisprofi, der sich entscheiden kann, Tennisturniere zu spielen. Die Lage ist sehr zugespitzt. Die Amélie Mauresmo und der Präsident haben gesagt, sie werden nicht mit den Spielern reden, sie werden auch nicht daran rütteln. Das war Donnerstag und dann war dieser Medienboykott. Wally, ich war natürlich auch direkt davon betroffen, weil wenn schon die Broadcasts keine Interviews bekommen, dann bekommt das ZDF als Nichtrechteinhaber, die das Turnier natürlich nicht übertragen, natürlich auch keine Interviews mit den großen Spielern. Und ich wollte ja nur einen Spieler haben, Alexander Zverev. Und der wusste ich aber schon am Tag vorher, dass ich das nicht bekomme, weil zu meinem Job gehört dann auch Klinkenputzen dazu. Weißt du eigentlich, wie ist es so, also sind zu dir schon so Journalisten gekommen oder kennst du das, wie das abläuft mit so Profispielern? Das ist vielleicht auch ganz interessant.
Nee, also ich wüsste jetzt nicht, inwiefern das besonders sein soll. Also natürlich bei den Slams war es schon mal so, aber natürlich ganz anders als jetzt beim Sascha, deswegen erklär das doch mal kurz.
Ja, also ich bin ja fürs ZDF hier und wir sind kein Rechteinhaber und niemand muss mit mir ein Interview führen. Und es müssen ganz viele Leute zustimmen, damit ich ein Interview bekomme, allen voran die Verantwortlichen des Turniers. Das besteht sozusagen auf Goodwill. So, jetzt ist es natürlich so, dass die Tennistouren schon auch ein Interesse haben, dass das Grand Slam breit gestreut wird. Und wenn man im öffentlichen rechtlichen Sender eine Ausstrahlung bekommt, dann ist das ja schon mal eine positive Sache. Das heißt, die stellen sich jetzt nicht aktiv gegen mich, aber ich bin auch nicht deren erster Ansprechpartner und ich bin auch nicht deren 35. Ansprechpartner. Das heißt, ich habe meine Erfolgschancen eigentlich alleine in der Hand und dann geht es eigentlich darum, einfach nur Klinken zu putzen. Und ich bin, deswegen war ich bei dieser Hochdruckstrahler-Geschichte dabei, natürlich nicht ohne Grund bei dem Training gewesen, weil ich während des Trainings mit Sergej Bubka, Zverevs Manager, ein Hintergrundgespräch geführt habe. Ich hatte ihn schon per SMS in der Woche vorher gesagt, was ich mache beim Turnier. Aber er hat natürlich tausend andere Dinge zurecht im Kopf, habe das dann bei dem Training in einem Hintergrundgespräch nochmal hinterlegt. Und da hat er mir übrigens, und das war schon wieder eine sehr gute Information für mich als Journalist, schon deutlich gemacht, was Freitag passieren wird. Das heißt, ich war einer der ersten Journalisten, die das mitbekommen hat, als es dann durchsickerte. Aber ich konnte darüber, und ich hatte auch keine Not, darüber zu schreiben, weil es war ein Hintergrundgespräch und ich durfte aus diesem Hintergrundgespräch nicht zitieren. Jetzt kann ich das zitieren, weil es ja alles so eingetreten ist. Nur zu der Zeitpunkt war es natürlich eine Information, die er mir als Journalist gegeben hat, damit ich mit dem ZDF planen kann. Genau. Aber da hat man natürlich Klinken geputzt und jetzt gibt es durch das Klinkenputzen gute Chancen, dass ich morgen am Sonntag, Alexander Zverev spielt morgen am Sonntag, nach dem Match dann ein kurzes Interview bekomme, nachdem Eurosport als Broadcaster in Deutschland und die ganzen großen anderen dann auch ihre Interviews bekommen hat, hoffe ich, dass das klappt. Das wäre für mich sehr, sehr wichtig in der Außendarstellung und damit das ZDF auch weiß, dass ich das hinbekomme. Was hältst denn du als Tennisprofi, als Außenstehender, nicht vor Ort ist, von dieser Entscheidung der Top-Profis, das so zu lösen, wie sie es gelöst haben?
Jetzt einen Journalisten zu erklären, warum ich diesen Boykott tatsächlich sehr stimmig und gut fand, ist auch eine interessante Situation. Nee, aber ich finde, dass erstmal der Boykottgedanke dahingehend sehr gut aufgegangen ist, weil sich natürlich 10 Spieler auf männlicher und 10 Spieler auf weiblicher Seite erstmal, die kannst du gut vereinen. Besser vereinbar als 200 pro Wettbewerb. Und deswegen war es natürlich ein Stück weit leichter, mal geschlossen aufzutreten und dann zudem mit den wichtigsten und reichweitenstärksten Spielern und Spielerinnen. Da hast du dann natürlich schon mal direkt eine gewisse Aussagekraft. Und dann fand ich es auch sehr smooth, das Ganze, diese 15 Minuten an die 15% zu koppeln. Das hat ein sehr, sehr gutes Bild abgegeben. Und zudem war der Tenor des Boykotts dann dadurch auch nicht so, ja, wir machen das jetzt einfach nicht, um ein Zeichen zu setzen, sondern es ging, so wie ich es mitbekommen habe, sehr viel um, okay, wir wollen gehört werden, wir möchten mehr Wertschätzung, Respekt vom Turnier, dass sie mit uns sprechen, und es wurde erwähnt und deutlich gemacht, dass es gar nicht so sehr um diesen Paycheck-Rise Halbfinale, Finale, Sieger geht, sondern vielmehr um die Spieler, die um die 200 stehen und für die die Grand Slams, das haben wir auch schon sehr, sehr oft gesagt, einfach Haupteinnahmequelle sind, Hauptfinanzierungsquelle für die gesamte Saison, und dass da einfach der Kuchen insgesamt größer werden muss. Und bei mir ist es sehr, sehr gut angekommen, vor allen Dingen, weil ich vor 1-2 Folgen dann auch gesagt hatte, dass ich bestimmte Äußerungen von Topspielerinnen nicht ganz so nachvollziehen kann, dass sie jetzt persönlich mehr Geld fordern. Und da hat sich der Tenor auch nochmal ein bisschen gedreht in der Aktion. Deswegen muss ich den Damen und Herren da mal ein Kompliment aussprechen.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Ein Punkt hast du noch vergessen. Auch der Rentenfonds der ATP, und ich weiß gar nicht, ob es den bei der WTA auch gibt, auch da soll erhöht werden. Das haben die Spieler immer wieder genannt. Also mehr Spieler, wie du gesagt hast, mehr Geld für die Spieler aus der zweiten Reihe, aus den hinteren Ranking-Positionen, mehr Absicherung für verletzte Spieler und die nächste Generation, Einzahlung in diesen Rentenfonds, und die großen Spieler wünschen sich mehr Mitspracherecht bei den Grand Slams und explizit bei den French Open. Genau, geschlossen sind sie fast aufgetreten. Novak Djokovic hat in seiner Pressekonferenz gesagt, Wolli, dass er an den Gesprächen und Planungen nicht beteiligt war. Aber er hat mitgemacht und hat gesagt, alles, was den Spielern hilft, ist gut, und hat sich auch an diese 15 Minuten gehalten. Was ist noch wichtig? Was ist für euch interessant? Was ich rausgefunden habe in Hintergrundgesprächen mit Agenten und so weiter, weil ich konnte mir das nicht so vorstellen, wie, auch wenn du sagst, es sind nur 20 Spieler, aber wie einigen die sich und wie kommunizieren die? Es gab physische und nicht physische Online-Calls, an denen echt viele Spielerinnen und Spieler selbst beteiligt waren. Teilweise mit Agenten zusammen, teilweise aber auch alleine. Und dann gab es aber auch Spieler, die nicht selbst an den Calls teilgenommen haben, sondern durch ihren Manager oder die Managerin vertreten wurde. Was ich gehört habe, federführend den größten Einfluss soll Jannik Sinner haben und sein Management, der da wohl sehr deutlich aufgetreten sein soll, was man ja eher so aus den Pressekonferenzen nicht so kennt. Der ist ja sehr leise und sehr ruhig und so. Also da merkt man, er kann wohl auch anders. Und eine ganz wichtige Personalie ist der ehemalige WTA-Vorsitzende Larry Scott, der diese Gruppe sozusagen als Externer vereint hat und als Kommunikationspartner und Verhandlungspartner gegenüber dem französischen Verband auftreten soll. Und jetzt gab es am heutigen, was haben wir heute, Wolli? Samstag, ein Gespräch zwischen dem Präsidenten Moreton, zwischen Morismo, der Turnierdirektorin, und eben dem ehemaligen WTA-Vorsitzenden. Und die sollen sich darauf geeinigt haben, so haben das Weltmedien heute schon vermeldet, dass es keine weiteren Streiks während des Turniers gibt und eine Absichtserklärung abgegeben sollte, dass man sich irgendwo trifft. sprich irgendeine Mittellösung zwischen diesen 22% und 15% trifft. Mal gucken, was da passiert. Und du musst dich übrigens auch gar nicht cremen, mir zu erklären, warum du den Boykott gut fandst. Auch wenn es mich getroffen hat, kann ich die Gründe verstehen. Und vor allem finde ich die Lösung smart, wenn man den Verband treffen will und die wichtigen Interviews mit den Broadcastern, die wie gesagt sehr, sehr viel Geld zahlen, boykottiert, trifft das den französischen Verband erheblich, Wolli. Also das tut denen schon erheblich weh, weil unzufriedene TV-Sender, die viel Geld zahlen, das kann kein Turnierveranstalter wollen. Deswegen.
Ja, das stimmt. Außerdem hattest du vielleicht jetzt weniger von den PKs dann zu berichten, beziehungsweise weniger Inhalt von den PKs, aber an sich das Thema ist ja medial wahrscheinlich viel, viel größer jetzt.
Ja, wie du gesehen hast.
Als wenn die PKs einfach standardmäßig durchgelaufen
wären. Eben, wie du gesehen hast, also erstmal haben wir es hier zu unserem Hauptthema der heutigen Folge gemacht und ich habe für Zeit Online einen großen Text verkauft bekommen. Und habe darüber geschrieben gestern. Der Text ist online auf zeit.de Sport. Ich habe ihn auch Instagram und auf Twitter veröffentlicht. Da könnt ihr nochmal reinlesen. Zum Abschluss des Podcasts gehen wir kurz auf Alexander Zverevs Rückenbeschwerden ein und swipen dann in den Patreon-Teil über. Wally, hattest du schon mal so richtige Rückenschmerzen?
Zum Glück nicht. Also ich bin ja eh jemand, der durch seine Karriere toi 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 echt unglaublich verletzungsfrei gekommen ist. Ich habe ganz wenige Turniere verpasst, was natürlich ein riesen Hebel ist über eine Karriere hinweg, dass du einfach viele Events spielen kannst und immer einen guten Rhythmus hast. Deswegen Rücken zum Glück noch nichts. Und das ist neben allen Übungen und Prävention, die man macht, natürlich dann auch irgendwo Genetik und Veranlagung, wo man Beschwerden hat. Mhm.
Ich habe ja ein Faible für sehr gute szenische Einstiege in Texten, natürlich, weil ich selbst oft machen muss. Und der Kollege Thomas Klemm, ein ganz erfahrener Kollege der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der hier vor Ort ist und auch gestern in Zverevs Pressekonferenz saß. Ich schreibe ja ab und zu für die FAZ, der hat mir auch schon sehr viel geholfen, ein absoluter Topschreiber, hat einen szenischen Einstieg gewählt, Wolli, den ich dir gerne mal vorlesen würde. Was hat Alexander Zverev mit vielen Deutschen gemeinsam? Er hat Rücken. Bei rund einem Drittel der Bevölkerung verschwinden die Rückenschmerzen früher oder später. Sie bleiben aber der dritthäufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. Zverev dagegen hat es nicht nur einmal im Kreuz erwischt, weil er sich verhoben hat oder dergleichen. Bei Deutschlands besten Tennisspieler kehrt der Schmerz immer wieder zurück, seit es im vergangenen Jahr losging und er sich mehr schlecht als recht bis zum Saisonende durchschleppte. Und diese Rückenproblematik mit der Allgemeinheit, verglichen, zieht er so bis zum Schluss durch mit so einem roten Faden. Sehr, sehr gelungen. Stark. Könnt ihr auf FAZ Plus lesen, wenn ihr Lust habt. Wir wollen das zum Thema machen, weil Zverev selbst angesprochen hat. Ich muss ehrlich sagen, Wolli, also ich weiß ja, dass er eine Rückenproblematik hatte, aber ich habe so ein bisschen gedacht, er hat die Thematik vorgeschoben, einfach um das smooth zu machen wegen der Absage in Hamburg. Wir hatten ja beim letzten Podcast darüber geredet, dass er da die Aussagen in Rom wieder mal nicht ganz glücklich waren. Dann kam der Instagram-Post ganz professionell abgesetzt mit ich muss auf meinen Körper hören und so weiter, es tut mir leid. Und dann hat er ja hier ab Dienstag in Paris trainiert. Irgendwann zwischen Rom und Paris ist er nach München geflogen und hat sich zwei Handlungen bei Dr. Müller-Wohlfahrt, dem ganz bekannten Sportmediziner, unterzogen. Ehemaliger DFB-Arzt, hat unter anderem Usain Bolt geholfen und so weiter. Und der hatte ja, Wolli, schon bereits vor den Australian Open Hand angelegt bei Zverev. Wir erinnern uns, das hatten wir hier auch zur Thematik gemacht. Wo er das lustige Zitat gesagt hat, der Müller-Wohlfahrt hat mir 77 Spritzen irgendwo hingejagt, jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt hat er sich wieder so einer Behandlung unterzogen. Kennst du so ein bisschen Dr. Müller-Wohlfahrt und so seine Behandlungsmethoden? Hast du da in irgendeinem anderen Kontext schon mal ein bisschen reingelesen? Kennst du dich aus oder bist du da komplett blank bei der Thematik?
Nee, ich war selber in Behandlung einmal.
Ach, nice.
Ist ja bei mir quasi um die Ecke.
Boah, jetzt ist es interessant.
Handgelenksthematik hatte. Ich hatte meine Handgelenksthematik und habe links Das war die einzig große Verletzung, die ich hatte. Und habe dann 3 Monate einhändig gespielt, vor ein paar Jahren. Und dann hatte ich rechts am Ellenbogen eigentlich eine Boxerverletzung, die du bekommst, wenn du mit der Faust nach vorne schlägst. Mhm. Und da Elle und Speicher am Ellenbogen quasi einmal zu weit rausgezogen werden. Also es geht da um Millimeter. Und dann, wenn sie wieder zurück Richtung Körper gehen, nicht mehr ganz in ja, die Bahn gehen, wo sie hin sollten, einfach eine leichte, wie verkantet. Mhm. Und das hat dann halt super weh getan und da konnte mir kein Physio helfen. Dann bin ich zu ihm hin und es war, mich dann auch zum Kollegen geschickt, der das dann ja mit einem Ruck einer Behandlung weggemacht hat. Aber ich war halt bei ihm in der Voruntersuchung und es war absolut crazy, wie sich das anfühlt, wenn er also du merkst irgendwie, dass seine Hände, die haben eine Strahlkraft. Es kann sein, dass das auch im Kopf ist, aber ich war schon bei ganz vielen Physiotherapeuten in Behandlung und wenn der schaut, was du hast, das fühlt sich einfach anders an. Und du kommst halt in dieses Office rein, da hängt dann das Trikot und ich glaube die Schuhe von Usain Bolt und es ist einfach schon ikonisch, muss ich sagen. Und ich meine, ich habe auch so Spritzen bekommen, auch am Rücken, obwohl ich da gar nichts hatte. Aber er hat gesagt, ey, das wird dir richtig gut tun. Er macht ja viel homöopathisch, wo ich mich jetzt gar nicht so sehr auskenne, also jetzt auch keine starke Meinung zu habe, ob das irgendwie gut oder schlecht ist. Ich kann nur sagen, ich würde tatsächlich jeden, der irgendwo nicht weiterkommt, mit einer Verletzung oder so, dahin schicken. Einfach, ja, um sich da nochmal eine Meinung oder so einzuholen, weil ich glaube, dass der vielen weiterhelfen kann. Und bei mir hat es auch sensationell gut geklappt, auch wenn das sein Kollege gemacht hat. Aber wenn ich jetzt irgendwas hätte, eine Verletzung, würde ich versuchen, dahin zu gehen, 100%.
Richtig cooler Vorschub von dir, der uns sehr helfen wird, die Thematik kurz einzuordnen, weil es sind zwei verschiedene Ebenen meiner Meinung nach. Die erste, hast du erklärt, ist diese ganz besondere Aura, wie er sozusagen, also er gilt ja als Methusalem mit seinen Händen und kann alles abtasten. Also der ist 84 Jahre mittlerweile und wir wissen natürlich nicht, wie er Zverev behandelt hat, aber es gibt zwei verschiedene Ebenen, für die Müller Wohlfahrt bekannt ist und du hast beide benannt. Usain Bolt, Kobe Bryant, Sebastian Vettel und andere Sportstars, sämtliche Fußballstars waren bei ihm. Das eine ist das Ertasten. Er ertastete und diagnostiziert gerne die Verletzung. Seine Fingerkuppen, schreibt die FAZ, hätten Fähigkeiten, die in der Schulmedizin nicht gelehrt würden, behauptet der in Bayern lebende Ostfriese. So. Und damit kann er zum Beispiel Muskelverletzungen ganz zart erkunden und so weiter und ohne krasses MRT genau sagen, wie lange ist die Ausfallzeit etc., was für Fußballer natürlich für Fußballmannschaften sehr, sehr wichtig ist zum Beispiel. Und dann ist die zweite Ebene, und das sind diese Injektionen. Die sind nicht ganz kritikfrei, da gab es auch eine Studie in 2016, aber so tief will ich gar nicht drauf eingehen. Was ich erstmal sagen will, es ist eine Injektion auf Basis von Kälberblut und biologischen Mitteln und oft in der Vergangenheit wurde er dafür belächelt, weil er setzt bei der Behandlung von Muskelverletzungen oft das als Wundermittel bezeichnete Actovergin ein. Das ist ultrafiltriertes Kälberblut. Laut der Herstellerfirma Takeda wird das Medikament eigentlich zur Behandlung von Durchblutungsstörungen des Gehirns nach Schlaganfällen oder bei Demenz hergestellt. Ja, er setzt die Spritzen aber genau da an, manchmal genau da, wo die Schmerzen sind, wie bei dir aber auch, hast du ja gerade benannt, lokal wo ganz anders, wahrscheinlich im zentralen Nervensystem, irgendwo im Rücken, dass das dann so durchfließt. Es gibt ein bekanntes Insta-Live-Video von Dennis Schröder, Deutschlands besten oder mit Deutschlands besten Basketballer, der Achillessehnenprobleme hatte und dann da wirklich in diese ganz empfindliche Stelle dieses Mittel reingespritzt bekommen hat. Da Sascha in Australien von diesen 77 Spritzen gesprochen hat, ist es jetzt keine Spekulation mehr, wenn wir sagen, wenn er sich jetzt nochmal zweimal der Behandlung unterzogen hat, dass es wohl um diese Methode geht. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz einschieben. In der Pressekonferenz hat er nämlich gesagt, Zitat, ich hatte zwei wunderbare Behandlungen bei Dr. Müller-Wohlfahrt und die haben mir sehr geholfen. Er sei jetzt wieder schmerzfrei. Er hat nämlich gesagt, rund um München die Rückenschmerzen zurückgekehrt seien und sein Leistungsvermögen beeinflusst hätten. Zitat, nach einigen Matches hatte ich Beschwerden. Wir wissen ja, er hat unter anderem da gegen, hilf mir kurz, Wolli, gegen die Italiener verloren in München.
Coboli,
danke. Genau. So, und jetzt hat er sich wieder zwei Behandlungen unterzogen. Das heißt, er hat selbst gesagt, es hat 2,5 bis 3 Monate geholfen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Phase, wo es vielleicht regelmäßig wird, dass er dahin muss. Aber jetzt erstmal kurzfristig ist er schmerzfrei. Sein Bewegungsablauf in den, ich habe jetzt 2,5 Trainings gesehen. Ich war heute nochmal auf Jean Bon für eine halbe Stunde. Es wirkt alles ganz normal. Ich erkenne keinerlei unrunde Bewegung oder sonstiges, Wolli. Also das müssen wir auf jeden Fall mal beobachten. Aber ich fand die Thematik ja ganz cool. Googelt mal selbst dieses Mittel und die Spritzenkur von Dr. Müller-Wohlfahrt. Dann kommt ihr auf einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk von 2016 direkt oben bei Google, der die Behandlung kritisiert. Da gab es eine Studie zu, die ist aber schon wieder 10 Jahre alt, wo es so ein bisschen in Richtung, ja, dass da Testosteron und so dabei war, geht. Das wurde aber nie bestätigt, weder dementiert noch bestätigt. Lest euch da bitte mal ein bisschen selbst ein, wenn ihr darauf Bock habt. Aber ich wollte, oder wir sind jetzt ein bisschen detailliert eingegangen, ohne es mit Wolli abgesprochen zu haben. Voll cool, dass du da selbst einmal warst. Ja, und dann kommen wir auch, sofern du nichts mehr hast, Wolli, zum Ende des Teils des Podcasts. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mein Lieber. Es ist immer schwierig, wir müssen irgendwann mal zusammen als Journalisten oder du als Tennisprofi dann bei einem Slam sein. Dann können wir das ein bisschen besser aufteilen, weil die Eindrücke einfach so viel sind und dann kannst du mich an der einen Stelle ein bisschen bremsen und an der anderen Stelle kannst du mich ein bisschen pushen oder korrigieren. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Genau. Und du hast wie immer das letzte Wort.
Das stimmt. Irgendwann, ich arbeite ja dran, dass ich erstmal wieder in die Quali von den Grand Slams komme, was ja schon ein Riesenerfolg wäre. Und wenn ich dann ausgeschieden bin, dann geht ja meine Akkreditierung nicht mehr. Und dann hole ich mir den Presseausweis über den Podcast und gucke dann nochmal zumindest erste Woche ein paar Matches, die wir dann hier für die Hörer mal analysieren.
Ist das tatsächlich so? Wenn man beim Slam ausscheidet, musst du direkt weg mit der Akkreditierung?
Ich glaube, ja, die geht nur am nächsten Tag noch, weil die wollen ja auch die Leute von der Anlage haben. Ne? Also wenn da die ganzen Spieler ins Restaurant, das soll ja auch wieder leer werden. Mhm. Genau, also am nächsten Tag kannst du auch auf die Anlage, aber danach nicht mehr.
Das ist auch eins der Phänomene bei Grand Slams, es ist am Anfang unmenschlich voll in den Spielerbereichen und dann wird es wirklich so von Runde zu Runde ruhiger und hat so eine ganz bestimmte Aura. Ja, aber genau, das letzte Wort gehört wie immer dir. Und wir sehen uns dann gleich hören uns dann gleich im Patreon-Teil nochmal wieder, liebe Patreons, unter www.patreon.com/advantagepodcast.
Alles klar, ja, dann euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung und ich wünsche euch und wir wünschen euch erstmal eine gute erste Grand Slam Woche in Paris. Ich denke, wir hören uns dann ganz bald. Bleibt gesund. Ciao, ciao.